Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Eine intensive erste WM-Woche liegt hinter uns und die Themen für diese Ausgabe der Flugshow, die stapeln sich geradezu. Aber umso froher bin ich, Luis Holoch, dass ich heute gleich zwei Mitglieder unseres Teams in der Leitung habe. Und zum einen mit dabei ist die liebe Julia Kemp. Hallo Julia.
Hallo Luis, hallo Tobi. Schön, wieder da zu sein.
Danke für den Spoiler, dann kann er ja sich jetzt selber schnell zu Wort melden. Tobias Ruf ist auch wieder mit da. Servus, Tobi.
Hallo zusammen. Servus.
Ja, schön, dass wir mal eine Dreierrunde hier veranstalten. Das hatten wir ja nicht so oft im Saisonverlauf, muss man an der Stelle erwähnen. Und weil die Erinnerung noch frisch ist, würde ich sagen, wir starten rein mit dem Normalschanzen-Einzel der Männer. Das liegt noch keine 24 Stunden hinter uns. Wir zeichnen auf am Montagnachmittag und obligatorische Frage an dich, liebe Julia, auf der Sandro Pertile-Skala von 1 bis 10, wie toll fandest du dieses Springen?
Oh, die Sandro Pertile-Skala. Ja, ich würde sagen 8. Ich hatte einen richtig, richtig guten Nachmittag. Ich fand, das war seit langer Zeit wieder ein Springen, das mir richtig Spaß gemacht hat als Zuschauerin. Und nicht nur wegen der Ergebnisse, die rausgekommen sind, sondern vor allem wegen dem Spannungsfaktor bei den letzten 10 Springern im ersten Durchgang und auch im zweiten Durchgang. Das war wirklich rund und schön. Und trotz des Regens waren die Bedingungen okay. Hat richtig viel Spaß gemacht.
Tobi, wie fällt dein Urteil aus?
Ja, schließe mich an mit der 8. Gut, guter Spannungsbogen. Natürlich kann man im Detail über ein paar Dinge sprechen, Thema Anlauflängen und so weiter. Wenn man ein bisschen tiefer gräbt, aber jetzt rein vom Unterhaltungs-, vom Spannungsfaktor her, hat es mir gut gefallen. Finde die Durchmischung auch gut, was das Podium angeht, was die Nationen angeht. Norwegen, Deutschland, Österreich, Japan, Slowenien, Bulgarien, Polen in den Top 10. Also das finde ich schon, dass das eine Bereicherung in Summe ist. Und ja, aus deutscher Sicht tut es natürlich erst recht gut. Und das fließt dann in meine Bewertung auf jeden Fall mit ein. Bin Deutscher, verfolge den Deutschen Skiverband, verfolge die Athleten seit Jahren. Da wäre ich ja deplatziert, wenn mich das in meine Gesamtbewertung nicht beeinflussen würde. Und es hat wirklich gut getan, auch die Jungs da mal wieder glücklich und fröhlich zu sehen. Lang ist es her. Wie ging es dir? Wie hat es dir gefallen?
Ja, prinzipiell kann ich mich euch nur anschließen. Ich würde aus dem Ganzen sogar ein Plädoyer dafür machen, dass wir nicht nur bei der Weltmeisterschaft Normalschanzenspringen sehen, sondern auch abseits davon. Also das, dieser Flavor, der da reingekommen ist, hat mir sehr gut gefallen. Die Nationendurchmischung hast du gerade schon wunderbar skizziert, lieber Tobi. Das, da kann ich mich auf jeden Fall auch voll mit identifizieren. Und es ist halt einfach was anderes. Die Ungewissheit vorher ist größer. Es gibt auch nicht mehr diese klassischen Spezialisten, wie wir das vielleicht mal beim Skifliegen haben, also du weißt, die fallen nicht auf den Schlag genau die drei Namen ein, die am Ende dann die Medaillen holen oder die Top-3-Plätze und das hat mir sehr gut gefallen, aber was du schon angedeutet hattest mit dem Thema Anlaufwahl ist gleichzeitig auch mein größter Kritikpunkt, weil also entweder ist die Hills heiß auf dieser Schanze einfach grundlegend falsch, weil wir haben allein im ersten Durchgang 9 Sprünge über 102 Meter gesehen, selbst wenn wir jetzt die auf 102 Meter noch rausrechnen. Und im zweiten Durchgang waren es dann nur 4. Also irgendwie habe ich mich erinnert gefühlt an den Wettkampf vor 2 Jahren so, dass sie doch sehr großzügig waren, viele Springer ihre Sprünge bejubelt haben und dann am Ende feststellen mussten, ach Mist, der ist ja gar nicht so viel wert. Und ich finde, das darf in der Nachbetrachtung dann auch nicht zu kurz kommen. Also ich habe Julia schon nicken gesehen, also dir ging es offenbar auch ähnlich damit.
Ja, ich habe mich schon gefragt, wie weit sie die denn noch springen lassen möchten. Aber da dann selbst bei Sprüngen um die 106, 100 bis 108 sogar die noch Telemark setzen konnten, wahrscheinlich war es dann okay. Also vielleicht war der Aufwind unten einfach so gut, dass sie zum Telemark gut hinkam. Oder woran lag's?
Ja, mit Sicherheit. Also die Flugkurve hat dann in dem Fall auch gepasst. Unterm Strich muss man sagen, was die Sicherheit anging, ja, hat es gepasst. Aber ob es bei der Fairness so gepasst hat, wenn Springer gar nicht die Möglichkeit hatten, im ersten Durchgang in Führung zu gehen, da würde ich doch mal ein großes Fragezeichen hinterstellen wollen. Tobi nickt auch schon zustimmend, sehe ich.
Naja, wenn der grüne Balken weg ist, was willst du tun?
Ja.
Ja, also
Ja.
das sollte dann schon in ein gewogenes Maß gebracht werden. Zu deinem Punkt, dass wir das nicht nur bei Großereignissen sehen. Es verliert ja so ein bisschen an Wertigkeit, weil die Normalschanze alle 2 Jahre mal auftaucht. Nun gibt kleine Einschränkungen, wenn man dann Rychnow oder so mal mit reinpackt, aber letztendlich ist es, erinnert es mich ein bisschen an die alpine Kombination, viele Jahre im alpinen Skisport, die aus dem Weltcup-Kalender total verschwunden war. Und dann beim Großereignis, ach, da sind wir ja wieder.
Ja.
Das gibt es ja auch noch. Und das würde mit Sicherheit in einer langen Saison, wo selbst wir ja, die es gerne schauen, die sich beruflich damit beschäftigen, auch drüber sprechen, so, puh, es gibt Phasen in der Saison, da ist es einfach monoton und irgendwie ist keine Bewegung drin und man hat das Gefühl, man sieht irgendwie Woche für Woche mehr oder weniger das Gleiche. Da wäre es eine ganz gute Abwechslung. Und wir reden ja darüber, dass die Kalender jetzt angeglichen werden, dass man das Ganze mehr und mehr zusammenpackt. Und dein Punkt, völlig berechtigterweise, nicht nur deiner, auch von anderen, dass es einfach etablierte Standorte gerade bei den Damen gibt, die eben über die Normalschanze auch kommen, die sich darüber auch definieren. Und das wäre mit Sicherheit, wenn man diese Planungen vorantreibt, eine Möglichkeit auch mal drüber nachzudenken, da auch ein bisschen, ja, vielleicht diese Standorte nicht zu sagen, zusammenlegen heißt, wir schmeißen alles in den Herrentopf, sondern wir mischen, wir holen uns aus beiden Töpfen das Beste raus, machen daraus eine gute Mischung, die den gesamten Sport auch tatsächlich belebt. Weil wir müssen ja auch auf die Abstände schauen. Also das war ja auch dieser Faktor, der richtig, richtig Spannung reingebracht hat, dass es einfach saueng war. Sowohl bei den Damen, wo wir 7 Athletinnen, 3,6 Punkte waren es, glaube ich, nach dem ersten Durchgang hatten.
Ja.
Mega, also richtig krass, auch hier jetzt nach dem ersten Durchgang. Die ist ja qua Mathematik einfach normal, dass dieser Schanzentyp einfach geringere Abstände bietet, als es eine Großschanze bieten kann. Und tut gut. Und da ist Skispringen auch gerade bei den Herren eine der wenigen Wintersportarten. Ich überlege gerade, ob mir eine andere einfällt. Eigentlich fällt mir fast keine ein, wo du letztendlich immer das identische Format springst. Also du hast im Alpinsport verschiedenste Disziplinen, du hast im Biathlon verschiedenste Disziplinen, wo du dann auch nicht wissen kannst, der war im Sprint gut, heißt der ist im Einzel gut. So.
Ja.
Die nordische Kombination hat sich wahnsinnig verändern müssen, tut ihr unheimlich gut. Ich schaue es wieder viel lieber, als es noch vor Jahren der Fall war, weil sie sich da einfach Dinge überlegt haben und sich dadurch auch manche Parameter verschieben. Und deswegen, man hat im Skispringen einfach nicht so viel Spielraum, weil Skifliegen du nicht einfach so weil du einfach nicht die Möglichkeiten hast, das immer zu tun. Dann nutzt doch aber die Möglichkeiten, die du hast. Und das finde ich schon einen Gedanken wert, dass man, wenn man die Kalender zusammenlegt, vielleicht sagt, wir holen das Beste aus beiden Welten.
Absolut, kann ich mich dir nur anschließen und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dem Weltmeister genauso geht. Marius Lindwig, über den sprechen wir natürlich als allererstes, Ehre, wem Ehre gebührt.
Naja,
Er
für
ist der
den
Erste.
brauchst nur Großereignisse für Lindwig.
Ja, aber er hat was geschafft, was noch kein Norweger bislang geschafft hat, nämlich er ist der Erste, der bei WMs oder Olympia jetzt auf Flug, Groß- und Normalschanze einen Titel geholt hat. Und deswegen Gratulation dazu. Ich muss aber sagen, jetzt im Vorfeld und auch bis einschließlich der Qualifikation, auf ihn hätte ich auf norwegischer Sicht jetzt nicht gesetzt. Und ich sehe schon, euch geht das auch so. Julia, was sind deine Gedanken zu seinem Weltmeistertitel?
Du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Anscheinend der Mensch für große Ereignisse. Nee, ich war auch bei Norwegen auf jeden Fall bei Vorfahren und nach den Quali- und Trial-Ergebnissen dann auf jeden Fall bei Ansel Lanišek, wenn nicht bei Wellinger. Deswegen war ich auch überrascht. Und ich habe ihm auch nicht zugetraut, einen vergleichbaren Sprung im zweiten Durchgang nochmal runterzuhauen. Also ich habe den ersten gesehen und dachte, geil, super spannend. Aber das schafft er nicht nochmal. Tja, hat er mich Lügen gestraft.
Und dich wahrscheinlich auch, Tobi. Du hattest ihm auch nicht auf dem Zettel, nehme ich an.
Na, vorher definitiv nicht. Als er dann den ersten so runtergebracht hat, dann war mir klar, ja, gut, großes Ereignis, kannst die Uhr danach stellen. Er zieht es dann durch. Also, dass er die Nervenstärke hat, das hat er uns ja schon oft bewiesen. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Also irgendwie, er gibt mir Rätsel auf und das heißt, er ärgert mich. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber Mann, qua Veranlagung und das, was er eigentlich kann und diese Vielseitigkeit, die du ansprichst, zeigt ja, was für ein guter Skispringer er ist. Und irgendwie ist es echt frustrierend eigentlich, dass es nicht mal über einen längeren Zeitraum zeigt. Also, sorry, der Typ kann alles. Der kann alles. Aber er bringt es halt viel zu selten. Konstanz ist da das große Thema. Und
Ja.
das wird ihn wahrscheinlich am meisten selbst ärgern, weil da geht eigentlich einer verloren, der ein prädestinierter Gesamtweltcupsieger wäre. Definitiv. Von dem, was er kann. Aber ja, mei, am Ende wird er trotzdem einen Briefkopf haben, der gut ausschaut. Also da stehen jetzt schon echt krasse Titel drauf und das zu Hause auch noch. Also so eine Heim-WM, die zählt mehr als eine WM, die du woanders holst. Ihr seht, was hier los ist in Trondheim. Also auch das fließt in diese Achterbewertung mit ein. Wenn es klar, jetzt beim Langlauf ist es einfach Sport Nummer eins, aber diese gesamte WM ist ja versprüht richtig Lust und das dann als Norweger runterzubringen. Mai hat gesehen, wie enttäuscht Vorfahren war. Ja, das sind halt diese Dinge. Gehen wir noch einen Schritt zurück. Halvor Egner-Granerud hat ihm natürlich das Herz gebrochen, hat auch uns, die ihm ja sehr wohlgesonnen sind, auch das Herz gebrochen. Weil er hat immer über diese Titelkämpfe natürlich gesprochen und dass gerade das passiert, ist tragisch und steht in dem Rahmen drin, was es für eine Bedeutung hat. Mai, die norwegischen Damen, was da an Gefühlsexplosionen zu sehen war, unterstreicht, was heißt es denn, zu Hause diese WM zu bestreiten? Wenn du heute noch mit den deutschen Sportlern, Sportlerinnen sprichst, die sind im Endeffekt noch todtraurig, dass 2021 Oberstdorf ohne Zuschauer stattfinden musste. Das wäre nämlich auch so ein Spektakel gewesen. Ja, und deswegen zu Hause das Ding runterzubringen, Hut ab. Und ja, ob es dann irgendwann mal für eine konstantere Geschichte reicht, weiß ich nicht. Wird ihm auch gerade herzlich egal sein. Er ist zu Hause Weltmeister geworden. Ja, und das auch in Anbetracht der geringen Abstände, also Wellinger, der war echt nah, nah dran. Die anderen waren dann aber doch ein gutes Stückchen weg, ja, muss man echt sagen. Respekt.
Jetzt, wo du gesagt hast, die norwegischen Damen haben es bei der Heim-WM hinbekommen, der Lindvik hat es bei der Heim-WM hinbekommen. Also da gibt es ja den Unterschied, dass die Deutschen es bei der Heim-Vierschanzentournee nicht hinkriegen. Was machen die Norweger denn da anders als die Deutschen zu
Oh,
Hause?
bitte, bitte, Julia, ich will nicht über die Vierschanzentournee. Jetzt bin ich einmal wieder Einmal
Der
wieder happy.
Grandler, der
Einmal,
Grandler.
nee, nix der Grandle. Jetzt bin ich einmal wieder happy. Jetzt kommt die mit der Vierschanzentournee um die Ecke.
Wir
Bitte.
können das, wir können das abkürzen, lieber Tobi. Das ist ein Vergleich, der von vorne bis hinten hinkt. Bei der WM kommt es darauf an, dass du an diesem einen Tag da sein musst. Bei der Vierschanzentournee sind es 10 Tage am Stück. Und damit, bevor der Grandler jetzt
Ja,
ausbricht,
ja,
kürzen wir es
ja,
mal
ja.
damit ab. Ich fand die Zusammenfassung aber sehr schön, dass wir uns da sehr ähneln, dass wir sagen, wir hassen es einfach, verschwendetes Potenzial zu sehen. Und dafür steht Marius Lindwig definitiv sinnbildlich. Ich fand es nur interessant, dann am Ende zu erfahren, dass es doch ein relativ simpler Kniff war, der ihn wieder dahin gebracht hat, wo er war. Nämlich, dass er zu seinem Materialsetup zurückgekehrt ist, was ihn im Sommer noch so stark gemacht hat. Also manchmal liegt die Lösung doch näher, als man so glauben mag.
Und das fällt dir dann im März auf. Also
Ja, komisch, ne? Ja,
gut.
ja. Gut, sprechen wir über den Silbermedaillengewinner. Das ist derselbe Name wie schon vor 2 Jahren. Ich würde sogar sagen, mit sehr, sehr ähnlichen Vorzeichen, weil auch da die Saison nicht so wahnsinnig gut lief. Aber Andreas Wellinger hat sich wieder Edelmetall gesichert. Und dein bester Insta-Kumpel, lieber Tobi, der Rodeo-Clown, hat uns eine Headline zukommen lassen, die seiner Meinung nach sehr treffend ist. Und zwar, Zitat, Wellinger rettet die deutsche Skisprung-Saison. Trifft es deinen Nerv bei dir?
So, jetzt, nö. Nein, das reicht nicht. Also, du kannst mit einem guten Normalschanzenspringen unter den Vorzeichen, was wir zum Thema Normalschanze schon gesagt haben, das reicht nicht, um eine Saison zu retten. Also, ist mir, du hast es ja gesagt, es muss an diesem einen Tag, muss alles passen und alles stimmen. Und da reicht mir eine Silbermedaille auf einem Schanzenformat, was wir die ganze nächste Saison bis Olympia dann nicht mehr sehen. Das reicht mir nicht aus, um eine Saison zu retten. Also, jetzt schauen wir mal, ob diese Medaille was bewirkt, weil viel scheint ja in den Köpfen auch blockiert zu sein. Und ob sein Ergebnis und das Ergebnis von Karl Geiger, ob das was freisetzen kann. Wir können uns nächste Woche nochmal drüber unterhalten, ob das, also, zu retten, meiner Meinung nach, mit dem, was wir gesehen haben in den letzten Wochen, mit historisch schlechten Resultaten, und zwar nicht nur an einem Tag, sondern über Wochen hinweg. Also die Saison noch zu retten, da müsste jetzt Woche für Woche absolutes Top-Level, oder was heißt absolutes Top-Level, aber da müsste man schon wieder zeigen, wir sind richtig, richtig zurück. Da reicht mir ein Springen nicht aus. Lass uns nächste Woche nochmal drüber sprechen, ob es zumindest eine Linderung einer schmerzhaften Saison war. Tut natürlich gut, ja. Aber wenn wir da jetzt in diese Falle tappen und sagen, ach ja, die Saison war ja toll, weil Andy Wellinger Silber von der Normalschanze geholt hat, dann lügen wir uns wieder selbst was vor. Weil kann ja jetzt keiner sagen, ach ja, so schlecht war die Saison ja nicht. Wellinger hat ja Silber geholt. Mann, Leute, die sind mal nicht in die Top 20 gekommen. Die sind zu so zehnt an den Start gegangen, zwei waren im zweiten Durchgang. Also hier ist längst nichts gerettet. Da muss ich dem guten Rodeo-Clown leider widersprechen.
Julia, was ist deine Meinung dazu?
Same. Das Gleiche, ja. Also, wir müssen sehen, was das mental jetzt mit ihnen macht. Vielleicht sehen wir da einen Aufschwung. Ich hätte ja gern mal Mäuschen gespielt, wie sie da jetzt trainiert haben, die letzten 2 Wochen. Was sie da gefunden haben für Wellinger und Karl und ob das tatsächlich mental der Schritt auf die auf die Normalschanze war oder ob es da noch etwas anderes gab. Wahrscheinlich. Weiß da jemand was von euch? Habt ihr da irgendwelche Dinge verlauten hören?
Also nur, dass sie sich halt wirklich sehr gezielt auf die Normalschanze vorbereitet haben, weil sie haben gesagt, wenn da die Basis stimmt, dann kann was gehen und es ist halt auch der Startpunkt von dieser WM. Also denen war schon bewusst, dass das jetzt ein wirklich wichtiger Wettkampf ist, aber eine Medaille oder Jetzt selbst die beiden Top-10-Ergebnisse waren ja im Vorfeld sowieso nicht einzuplanen. Jetzt auch, dass sich Karl Geiger unter die Top-10 springt, hat sich ja bis zum Wettkampf auch nicht angedeutet. Also von daher haben sie die Erwartungen da schon übererfüllt, kann man sagen.
Ja, und dass sie gezielt da auf diese Normalschanze auch gehen, hat ja auch Gründe. Also, wo ist Andy Wellinger Olympiasieger geworden? Wo haben sie in Planitzer die Medaillen geholt? Warum hatte Karl Geiger den Spitznamen Kleinschanzen-Karle? Ja, da hat man gesagt, ah ja, er ist ja auch Skiflug-Weltmeister und er ist ja alles ein Schmarrn, aber es passt vom System her einfach über diese Absprungsstärke, passt es halt wirklich gut rein in diese individuellen Typen, die du hast. Und deswegen, dass du dann da alles sagst, hey, wir wollen die größte Medaillenchance ist eben auf dieser Normalschanze gewesen. Also in allen Prognosen, die ich geschrieben habe, wenn die deutschen Herren Einzelmedaillen holen, dann auf der Normalschanze. Sie dürfen mich gerne auf der großen eines Besseren belehren, aber ich glaube das nicht, dass sie auf der großen solche Ergebnisse erzielen werden.
Ja, schließe ich mich grundsätzlich an. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Mannschaftsergebnis dann wieder um einiges ja, negativer ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber nicht ganz so gut sein wird. Also da rechne ich mal fest mit. Aber wir haben vorher noch das Mixteam und auch da könnte sich im Kopf ein Schalter umlegen. Und das Mixteam findet ja auch auf der Großschanze statt. Das heißt, wenn du mit dem Rückenwind dann schon mal dann in die anderen beiden Wettbewerbe gehst, dann könnte das auch ein positiver Faktor sein. Wir haben zwar nicht aufgerufen, aber eine Hörerfrage ist trotzdem reingekommen, und zwar von Nils, der fragt: Glaubt ihr, dass der Job von Horngacher und Co. durch die guten Leistungen von Wellinger und Geiger erstmal bis Olympia 2026 sicher sind, unabhängig von den Ergebnissen der Großschanze?
Spult 2 Minuten zurück. Nein. Also, was da hinter den Kulissen passiert, das können wir ja nicht beurteilen. Aber wenn sie es davon abhängig machen, dann kannst du den Laden zusperren. Sorry.
Ist mir persönlich auch zu sehr in Fußballtermini gedacht. Also das jetzt heißt, dieser Wettkampf wird zum Endspiel quasi ausgerufen für den Trainer. Also da halte ich auch nichts von.
Ja, und du, wie ich es vorhin angedeutet habe, du kannst ja nicht Saisonbilanz ziehen und sagen, bis zur Tournee, okay, dank Pius Paschke sah das gut aus. Tournee, nix, danach historisch schlechte Ergebnisse. Einen guten Tag gehabt in Trondheim bei strömendem Regen auf der Normalschanze. Okay, let's go, machen wir so weiter. Nee, da muss eine knallharte Aufarbeitung her. Und diese Jobs, da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Weil da haben wir im Deutschen Skiverband eine ganz andere Entwicklung jetzt gesehen, dass sich da Dinge auch ganz schnell verändern können. Ich geh wieder zum Biathlon rüber, aber es ist der Deutsche Skiverband. Und da war die WM aus Sicht der Herren und die ganze Saison ja, auch eine Katastrophe. Und das, die sind dann, die deutschen Biathlon-Herren sind da auf einem Level, Paschke ausgenommen, mit den Skisprungherren. So. Und auch da gab es eine Staffelmedaille. Sorry, dass ich jetzt mich beim Biathlon aufhalte, aber ich glaube, das müssen wir dann, was auch Verbandsstrukturen angeht, in einem größeren Rahmen sehen. Und da an dieser Entscheidung, dass Biathlon-Bundestrainer Welepetsch nach der WM, was total ungewöhnlich ist, das sind noch 3 Weltcups, die Herren können nichts mehr gewinnen eigentlich. Oder nur noch gewinnen. Also da geht es für niemanden mehr um was. Und dass der direkt nach der WM einfach weg ist, das ist schon was Außergewöhnliches. Und an dieser Entscheidung ist dann nicht nur der Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling beteiligt, sondern auch der übergeordnete Sportdirektor im Deutschen Skiverband, der Wolfgang Mayer. Und da haben Gespräche mit Bundestrainer, mit Sportdirektor Biathlon, mit dem übergeordneten Sportdirektor stattgefunden. Und da hat man reagiert. Und da wünsche ich mir einfach, dass man jetzt auch eine klare Analyse im Bereich Skispringen macht. Und das bringt mich zu meinem Punkt. Wir wollten ihn später bringen. Aber ich finde, wenn ich mir jetzt auch die nordische Ski-WM anschaue. Der deutsche Langlauf lag am Boden. Dann kam Peter Schlickenrieder mit einem klaren Plan, einem klaren Konzept, hat sich dieser Disziplin angenommen mit den Erfolgen, die wir sehen. Wir haben plötzlich wieder Medaillen geholt. Wir haben Viktoria Karl, Katharina Hennig. Es gibt im Sprint Damen, die aufs Podium laufen. Selbst bei den Herren, wo die Voraussetzungen katastrophal waren, selbst da haben sich Dinge entwickelt. Schlickenrieder kommt, sagt, das ist mein Plan für Langlauf. Wir gehen dieses Ding gezielt an. Nordische Kombination. Diese tolle Sportart, wie ich finde, diese traditionsreiche Sportart droht rauszufallen aus dem olympischen Programm. Das ist immer noch längst nicht garantiert. Dann, völlig berechtigterweise, geht man her und steckt unheimlich viele Ressourcen in die nordische Kombination. Wie bringen wir diese Damengeschichte mit rein? Wie kombinieren wir? Da gehen extrem viele Initiativen auch von Deutschland aus. Luis kennt sich da besser aus, aber man steckt da unheimlich viel Energie rein. Im Skispringen gibt's meiner Meinung nach, fehlt ein Sportdirektor Skispringen. Du hast es im Langlauf. Wir reden jetzt nur von den nordischen Sportarten. Es gibt ja Horst Hüttel, Sportdirektor nordische Sportarten. Es darf auch diese übergeordnete koordinative Funktion zwischen den Disziplinen geben. Aber Skispringen hat meiner Meinung nach einen so hohen Stellenwert und es entwickelt sich so rasant und dynamisch weiter. Die Kalender werden jetzt zusammengelegt. Das Damen-Skispringen im Vergleich von vor 5 Jahren, wir sind ja an ganz anderen Punkten, auch wenn es uns zu langsam geht. Aber es hat sich da echt viel getan. Ja? Und die Aufmerksamkeit wird größer. Du willst irgendwann einen Status erreichen, wo du mit Alpin und Biathlon sagst, auch im Skispringen müssen wir überhaupt nicht mehr über diese Geschlechterrollen reden. Angleichung, super, alles gut, wunderbar. Und dann fehlt mir einfach eine Position, der sagt, ich bin echt in diesem Verband fürs Skispringen zuständig. Darf gerne noch jemand drüber sitzen, aber ich bin der Ansprechpartner für Skispringen. So wie es Peter Schlickenrieder für den Langlauf ist. Und Horst Hüttel kommt aus der nordischen Kombination. Und das merkt man. Kann man nicht wegdiskutieren. Er ist da auch in allem, was ich höre, was Konzeption, was Ideen, was Visionen, was Planung angeht, ist er wesentlich sattelfester in diesem Bereich nordische Kombination. Hab ja hier auch gesprochen, auch meine Gespräche mit ihm, will ihm nicht die Kompetenz absprechen, aber du merkst, wenn jemand 100% in seinem Element ist. Und das würde ich mir wünschen, weil es gibt im deutschen Skispringen, ob's Namen wie, ich werf sie rein, Martin Schmidt, Werner Schuster, Stefan Horngacher, traue ich qua Kompetenz, Erfahrung, internationalen Kontakten, das wäre eine Stelle, wo ich ihn sehen würde. Weil ich weiß nicht, wie lange es mit ihm als Trainer so noch weitergeht. Das wäre eine interessante Personalie zu diskutieren. Den einfach rauszuschmeißen, wie es in deutschen Nachbarländern passiert. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir den Stil, dass wir schon da ein bisschen mit Stil noch operieren. Weil in Polen wird einfach viel zu viel böse Wäsche gewaschen und das nicht erst seit Alex Stöckel. Ich glaube, dass das der Deutsche Skiverband stilvoller hinbekäme. Und dann wäre das vielleicht eine Idee zu sagen, wenn man die Expertise und Kompetenz von Stefan Horngacher im Verband behalten will, aber trotzdem neuen, frischen Wind, gerade was diesen Trainerbereich angeht, wenn man da Impulse setzen will, ist es vielleicht eine schöne, elegante Lösung zu sagen, der Stefan Horngacher schaut sich mal das gesamte Skispringen an. Es geht nicht nur um die Weltcup-Mannschaften, es geht vor allen Dingen auch um den Nachwuchs. Weil wenn wir die Ergebnisse im Nachwuchsbereich sehen, da muss echt, so wie es damals einen Krisenplan Langlauf gegeben hat, muss es meiner Meinung nach, wenn wir das übergeordnet betrachten, langsam einen Krisenplan während den Anfängen lieber jetzt anfangen, bevor man in 5 Jahren reagiert und merkt, oh, wir haben wie die Polen die letzten 5 Jahre verpennt, dass man da jetzt vielleicht irgendwann Weichen stellt. Und da wäre eine Position Sportdirektor Skispringen meiner Meinung nach eine Option, über die man nachdenken muss. Ich bin nicht mehr beim Sollte. Ich bin dabei, dass man sagt, darüber muss man nachdenken. Weil was im Trainerbereich, dass da Veränderungen, wenn man sie klug umsetzt, was man dadurch bewirken kann, zeigen uns ja zwei Beispiele im Damenskispringen aus jüngster Vergangenheit. Maximilian Mächler hat unheimlich viel Schwung da reingebracht. Dann, mit all den Umständen, war es eine schwierige Konstellation. Dann kam er, unser Heinzi. Und auch ihr seht, was sich hier im Endeffekt entwickelt. So. Und selbst wenn mal eine wegbricht, über Katja Schmid sprechen wir ja gleich noch, ist dann eine Agnes Reisch plötzlich da. Die Selina Freitag macht endlich diesen richtigen Step, den man ihr auch vor ein, zwei Jahren schon zugetraut hat. Und das Ganze schön im Blick behalten. Also, weiß ich nicht, was ihr von meiner Idee haltet, aber ich glaube, das Skispringen ist auch mit dem Aufblühen des Damenskispringens, mit allen Entwicklungen, die dazugehören, ist das so umfangreich und vielfältig, dass es da jemanden geben sollte, der gezielt auf diese Sportart draufgeht. Es gibt einen Biathlon-Sportdirektor, es gibt einen Alpinsportdirektor, es gibt Peter Schlickenrieder im Langlauf. Warum? Skispringen ist die zweitwichtigste Wintersportart Deutschlands. Warum gibt es da niemanden, der dafür zuständig ist? So, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Es war nicht der Grantler, es war der, na,
Bedenker.
ein bisschen der denkende Grantler.
Ja. Julia, möchtest du beginnen oder soll ich erstmal meinen Senf dazugeben? Ich soll meinen Senf dazugeben. Okay. Ja, ich finde die Idee sehr gut. Ich finde sie auch richtig. Ich habe mich auch schon des Längeren gefragt, warum Horst Hüttl eigentlich für zwei Sportarten zuständig sein muss, sein will, sein soll, wie auch immer. Wenn das in anderen Ländern anders gehandhabt wird und der augenscheinlich funktioniert. Grüße nach Österreich oder so. Und ich sehe das auch als Notwendigkeit an. Also gerade jetzt im Bereich des Herren-Skisprings, weil mir da der übergeordnete Blick fehlt und was wir ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen haben, dass ja offensichtlich die beiden Bundestrainer, auch wenn sie auf dem Papier den identischen Titel tragen, eine etwas andere Auffassung von dem Job haben. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Stefan Horngacher während parallelen Weltcup stattfindet, mit der IOC-Mannschaft unterwegs ist, wie es jetzt in Heinz Kutin war, kurz vor der WM. Und der hat sich ja auch im Sommer ein sehr umfassendes Bild von allen Skispringerinnen aus dem Kaderbereich verschafft. Und das macht ein Stefan Horngacher meines Wissens maximal bei der deutschen Meisterschaft. So gesehen täte in dem Bereich sicherlich jemand gut, dass man da einen Blick drauf hat. Und beim Punkt, den du mit dem Nachwuchs angesprochen hast, da rennst du bei mir sowieso offene Türen ein. Also das beobachte ich schon im Prinzip, seitdem es die Flugshow gibt, mit Sorge, was da passiert. Und da hängen wir anderen Nationen definitiv hinterher. Also es wäre undenkbar, dass wie jetzt Beispiel in Österreich, da hört ein 22-Jähriger, der regelmäßig im FIS Cup unter die Top 10 springt, hört auf, weil er keine Perspektive hat, noch weiter nach oben zu kommen. Die Probleme haben wir in Deutschland nicht, weil wir noch größere haben. So, und deswegen, ja, rennst du bei mir mit dem Vorschlag definitiv offene Türen ein.
Und ich mag deine Idee, jemanden wie Stefan Horngacher auf diese Position zu setzen, weil diese Kompetenz unbedingt erhalten werden sollte für den DSV. Gut gleichzeitig dann jemand anderes auf die Trainerposition zu setzen, damit frischer Wind reinkommt. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Kombination. Das finde ich eine schöne Idee. Zu allem Weiteren kann ich nicht viel sagen. Da sind eure Expertisen wegen eurer Berufe einfach größer als meine. Deswegen stimme ich da einfach zu.
Noch dazu, das muss man ja auch nochmal hervorheben, es war ja eine bewusste Entscheidung von Horngacher, dass er nach seinem Polen-Intermezzo zurück nach Deutschland ist, weil er sagte, ich will nur für diesen Verband arbeiten und nicht für irgendeinen anderen. So gesehen würde das sicherlich auch auf Gegenseitigkeit beruhen und das ist ja erstmal eine gute Grundvoraussetzung.
Ja, und die Aufgaben werden nicht weniger werden. Wenn man es schafft, die nordische Kombination nochmal in den nächsten olympischen Zyklus zu bringen, dann vielleicht auch mit den Damen, musst du erst recht arbeiten. Dann kannst du dich darauf nicht ausruhen und sagen, ach Gott, das IOC hat uns 2030 in Frankreich jetzt nochmal genehmigt und gibt uns da eine Chance. Jetzt können wir mal wieder sagen, ja gut, okay, nordische Kombination mal 2, 3 Jahre richtig investiert. Jetzt machen wir mal weiter mit Skispringen. Nee. Da wird es super viele Ressourcen brauchen, im Langlauf wirst du Ressourcen brauchen, um das gute Level, das man erreicht hat, zu halten, vielleicht sogar zu steigern. Und dann kommt diese Zusammenlegung. Auch das wird, was das ganze Strukturelle angeht, was Logistik angeht, was auch, ja, einfach Kompetenzen bündeln, die man zwischen den Damen und den Herren aufgebaut hat, die im Endeffekt miteinander zu connecten. Da braucht es jemanden, der dafür zuständig ist und der nicht, das ist überhaupt kein Vorwurf, aber qua Jobbeschreibung muss er sich mit zwei, zweieinhalb, drei Sportarten beschäftigen. Und ich glaube, das Aufgabenfeld wird so groß sein, dass es nicht mehr reicht, mit einer halben oder Drittelstelle die Aufgaben, die aufs deutsche Skispringen zukommen, zu bewältigen.
Das Schlusswort dazu, das Problem hatten die Norweger ja auch vor der Saison. Dann kam Jan-Erik Abø als Teammanager und schon haben sich die Dinge auf jeden Fall zum Besseren gewendet. So, nach so viel Off-Topic kommen wir wieder zurück zum Sport, zum Eigentlichen, den wir auf der Schanze gesehen haben und zum letzten Medaillengewinner. Und das war Jan Höll. Ihm war jetzt im Saisonverlauf noch nicht so oft vergönnt, dass er bester Österreicher war. Gab da immer einen, der ihm die Plätze vor der Nase weggeschnappt hat. Jetzt ist er Dritter geworden und somit als einziger Österreicher auf dem Podest. Und ich glaube, wir sind uns da alle einig, das kann man ihm nur vom Herzen gönnen, nachdem er so oft quasi das Nachsehen hatte, dass er jetzt zumindest mal in einem Wettkampf wirklich bester Österreicher war.
Sehe ich auch so, und ich will da niemandem was Böses. Ich finde, das sind alles tolle Sportler bei den Österreichern. Aber es hat tatsächlich auch mal gut getan, da mal ein bisschen Durchmischung zu sehen und auch mal zu sehen, dass der Schofenig auch mal einen Tag hat, wo er vielleicht nicht unter den Top 2 ist. Und irgendwie war das mal ganz erfrischend so. Stefan Kraft, der hatte ja in den Trainings noch nicht ganz so delivered und hat dann jetzt aber auch noch mal, ist auch noch mal, hat noch mal einen raufgelegt. Das hat mich auch schon wieder begeistert. Habe ich schon wieder gedacht, Mensch, das ist auch einfach so ein Weltklasse-Sportler, cooler Typ. Aber auch da bin ich froh, dass es mal ein bisschen andere Gesichter zu sehen gab auf dem Treppchen.
Es war ein überraschend menschliches Mannschaftsergebnis, könnte man sagen, lieber Tobi, denn auch genauso viele Springer in den Top 10, auch in ähnlichen Positionen unterwegs, aber Daniel Schofenig und Maximilian Ordner sind dann doch ein bisschen nach hinten abgefallen.
Oh, gibt so Tage. Also, ja, hat nicht. Da müssen wir jetzt natürlich gezielt zu wenig über ihn sprechen. Der war halt nicht gut, der erste Sprung. Und dann kannst du mit so einem Rückstand auf so einer Schanze das Ding auch nicht mehr richtig rumziehen. Aber ja. Tschofenik hatte jetzt extrem gute Wochen, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir reden hier von einem Sportler, den wir in dieser Saison zum ersten Mal ganz oben auf dem Podest gesehen haben. Also ist ja nichts, was der Stefan Kraft-mäßig, routinemäßig seit Jahren im Endeffekt hier am Fließband produziert, sondern ein junger Sportler, der am Peak war und der sich jetzt sowas auch mal erlauben darf. Und wer ihn jetzt schon in die WM-Verliererschublade packt, er sollte bisschen langsam sein. Da kommt noch eine Großchance. Und glaube, so resistent wie er ist, also lag bei der Tournee echt im Hintertreffen. Also ich weiß, siehst du, Julia, jetzt fange ich wieder mit der Vierschanzentournee an. Als ich in
Alle Wege
Bischofshofen
führen
da.
zur Tournee, ja.
Ja, als ich da in Bischofshofen rumspaziert bin, hat keiner gesagt, dass Tschofenik die Tournee gewinnt. Ja, Rest der Geschichte ist bekannt. Ja,
So
schlechter
ist es.
Wettbewerb, wird er selber auch so sagen. Und dann sind es zwei Sprünge. Deswegen, was für die vermeintliche Rettung der deutschen Saison gilt, gilt jetzt auf der anderen Seite. Jetzt wird jetzt keiner sagen, oh, der Tschofenik, boah, die Saison war nicht gut. Weil da am Sonntag im Regen von Trondheim. Oh,
Ja.
Kinder, das war nix. Nee, alles okay. Wird er auch mit leben können. Und ja, dass Jan Höll die Medaille holt, ist jetzt keine Sende. Also alles okay. Dass es nicht zwei, drei Österreicher, wobei diese Tendenz ja auch schon ein Zeitalter jetzt vorbei ist. Wir normalisieren uns da zum Glück wieder, tut dem Sport nur gut.
Definitiv, ja. Und die gute Nachricht für Daniel Schofenig ist, jetzt kommen noch im besten Falle drei, aber mal mindestens zwei Chancen, eine Medaille zu holen. Eine wird er sich sicherlich holen im Teamwettkampf und dann,
Die hat er schon eigentlich, oder? Also
ja,
die
also ich glaube, der
springen die
Wettkampf ist
überhaupt
soeben
noch?
abgesagt worden.
Ja.
Medaillen sind schon vergeben worden, die Grüße von König Harald sind übergeben worden, also alles gut. Ja, wir haben auch im Eingangsstatement ja schon angedeutet, es war ein bisschen durchmischt, was das Feld insgesamt angeht. Das vielleicht noch als allerletztes, gab es für euch noch positive oder negative Überraschungen? Julia, du darfst mal gerne anfangen.
Ah, jetzt habe ich nicht mit dieser Frage gerechnet.
Naja,
Zugrafski ist, glaube ich, meine positivste Überraschung. Also, das fand ich schon richtig schön, wie der da unter die Top Ten gesprungen ist. Und ich mochte vor allem, wie Philipp Raimund ihn dann gleich im Startauslauf umarmt hat. Hat man wieder gesehen, durch das gemeinsame Training ist auch irgendwie eine Verbindung entstanden. Das hat mich gefreut. Und hey, ich meine, der Bulgare unter den Top Ten tut dem Sport gut, dass da eine andere Flagge mal zu sehen ist. Und dann generell freue ich mich immer, wenn der vorne mitspringt. Ich finde das ein extrem interessanter Sportler und so lange Einzelkämpfer und total verdient, dass er da sich mal die Top 10 erfüllen konnte.
definitiv können wir uns nur anschließen. Tobi, hast du noch andere Namen auf deiner Liste?
Domen Preots 18. auf der Normalschanze. Ist
Das
nicht schlecht, ey. Ist nicht schlecht. Ja,
sah
ne.
in der Quali sogar noch besser aus.
Ja. Da wird auf seine alten Tage jemand noch zum Allrounder, liebe Leute. Ja. Nee. Also, super cool, wichtig für Karl Geiger. Mich total gefreut. Aber ansonsten, nö. Alles okay.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch den Switch zu den Frauen. Und ja, ein Thema, was diese WM definitiv dominiert, ist das Gefühlschaos, die Achterbahn der Gefühle, die das norwegische Team so fährt. Und ich glaube, du hattest das eben angedeutet, Tobi. Bei den norwegischen Frauen, da sah das Lazarett vor dieser WM sehr übel aus. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass sie zum allerersten Mal auch noch unter diesen Vorzeichen den Teamweltmeistertitel geholt haben, namentlich Anna-Odine Ström, Ingvild Synnøve Midtskogen, Heidi Dyhre Trossenruud und Erin Maria Kvandal. Da konnte man doch im Grunde genommen gar nicht anders, als sich mit denen mitzufreuen.
Ja, richtig, richtig krasse Leistung. Super gut aufgestellt, wie ich finde, dass du den Sandwich zwischen den zwei, die eigentlich liefern mussten, die erfahrensten im Team, also Ström und Kvandal, dass du das im Endeffekt so hinkriegst. Ja, stark unter all den Voraussetzungen, Gegebenheiten hätte ich so nicht gedacht. Sind natürlich auch durch die Tür durchgegangen, die andere Nationen aufgemacht haben. Aber offene Türen musst du erstmal durchgehen. Und das haben sie wirklich, wirklich unter, ja, einer Gesamtsituation, die fürs ganze Team mit dem, was Bjørseth passiert ist, du hast es gesagt, sowas so abzustreifen, weil, weißt du, so schlimm es für Granerud ist, aber das Bjørseth-Ding war nochmal eine andere Nummer. Und dass dich sowas im Kopf dann beeinflussen kann, wäre nur menschlich gewesen. Ich glaube, es hätte ihnen keiner übel genommen, wenn sie da irgendwie ein bisschen blockiert angetreten wären zu der Weltmeisterschaft. Aber es hatte sich ja schon im Einzel angedeutet, dass sie im Team wirklich gut sind, dass sie das Kollektiv hinkriegen. Also zumindest Kvandal und Ström, die ja Bronze geholt hat. Kvandal ist Vierte geworden, haben ein gutes Einzel gezeigt. Traserud hat ein sehr solides Einzel gezeigt. Ja, mit Skogen, die dann disqualifiziert wurde, kam natürlich, was das Teamspringen angeht, auch zum in dem Fall richtigen Zeitpunkt, weil eine Disqualifikation im Teamspringen ist over. Ja, Gott hab ihn selig, den ehemaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble, dann ist over. Ja, coole Konstellation, mega coole Bilder, das zu sehen. Und sie haben es auch für Tiaminian Biossat gemacht. Und deswegen, ja, hätte gerne eine andere Nation auf Platz 1 gesehen, aber das war verdient. Und an diesem Tag definitiv sportlich verdient. Und was die Feel-Good-Story angeht, ist das ja eine Goldmedaille, die ich gut finde.
Ja, und wenn man sich die Punkteabstände anschaut, so richtig knapp war es ja dann unterm Strich auch nicht. Also sie haben diesen Vorsprung sich rausgesprungen und dann verwaltet, wenn man denn so ausdrücken möchte, vor den Österreicherinnen, die Silber geholt haben, wie schon vor 2 Jahren. Aber auch da würde ich sagen, wie wir es schon am Einzel haben ablesen können, irgendwo folgerichtig. Also sie waren konstant, sie waren gut, aber der ganz große Ausreißer nach oben hat gefehlt.
Die Ausreißerin, also das, was wir
Ja.
im Einzel nicht gesehen haben, hat sich da bestätigt. Weil du brauchst eine Granate, Minimum, um so ein Teamspringen zu gewinnen. Und das war nicht da.
Ja, ich hätte auch gern natürlich nach dem ersten Durchgang war es ja möglich, die deutsche Mannschaft auf Platz 1 gesehen, dass sie ihren Titel verteidigen. Muss aber trotzdem sagen, auch der dritte Platz mit den Herausforderungen, die das Team da gerade hat, total cool. Die Kata hat einen ersten Sprung hingelegt, der in die richtige Richtung war. Die Jule Seifert ist über sich selbst hinausgewachsen im allerersten Sprung. Da habe ich echt kurz gedacht, oh, hier kann was gehen. Krass. Agnes Reisch so konstant, so cool, dass die jetzt auch ihre Medaille hat und Selina, glaube ich, noch auf dem High von einem Tag zuvor. Ja, also war ein cooler Wettkampf. Und da sieht man mal wieder, dass das Frauenskispringen einfach mega spannend ist und total Spaß macht zu schauen.
Und so wie wir bei den Männern ein Plädoyer für mehr Normalschanzenspringen aussprechen, können wir bei den Frauen definitiv davon schwärmen, dass wir doch bitte gerne mehr Teamspringen im restlichen Saisonverlauf hätten und nicht nur dieses eine traurige Superteam, was da irgendwo ganz verloren ist.
Ja, auch
Ja,
ihr
ja.
hattet das letzte Woche angesprochen mit Uli, die Kanadierin, die hätte ich halt auch gern noch dabei gehabt. Ne? Das wäre cool gewesen, wenn die ein Team gehabt hätten, weil die beiden im Einzel ja so konstant, also so geil mit dabei waren. Die hätte ich gern im Team gesehen, aber vielleicht in der Zukunft.
Die hätten in diesem Wettkampf eine mehr oder weniger realistische Medaillenchance gehabt sogar, weil, wie Tobi gesagt hat, die Tür haben andere Nationen, vor allem namentlich Deutschland, definitiv geöffnet. Und wenn wir mal anschauen, was hinter dem Podium da passiert ist, da klafft ja eine Riesenlücke. Also Slowenien und Japan haben nicht mal einen Buchstaben um die Medaillenvergabe mitgesprochen. Und da wäre ein Vierer-Kanadier-Team sicherlich mit reingekommen. Ich sehe
Absolut.
jetzt zustimmendes Nicken, ja, sehr
Ja,
schön.
absolut. Da ist dann natürlich wieder die machst du Superteam, da hättest du sechs, sieben Nationen, die um die Medaillen springen. In der Konstellation, okay, man muss natürlich echt sagen, jetzt so auch im Laufe der Saisonentwicklung und das spiegelt sich hier am Ende in diesem WM-Teamspringen im Brennglas dann auch wieder. Sind die Sloweninnen die absoluten Verliererinnen? Gibt es nichts drum herum zu reden. Sie
Ja.
haben, ich habe vorhin von der Granate gesprochen, also granatiger als eine Nika Preuß in diesen letzten Wochen geht's ja eigentlich nicht. Aber trotzdem bist du als Team Slowenien, die das Frauenspringen über Jahre dominiert haben, bist du über 50 Punkte hinter einer deutschen Mannschaft, die einen soliden Wettkampf gezeigt hat, mehr auch nicht. Also das ist absolut enttäuschend für die Sloweninnen. Da müssen wir nicht, glaube ich, lang drum herum reden. Und auch die Japanerinnen, ja, hätten, glaube ich, mehr Potenzial als fast 100 Punkte Rückstand auf Deutschland. Das ist natürlich auch viel zu viel. Sorry, weil die da muss ich ausnahmsweise, gehe ich da nicht mit dir, Julia. Auch der erste Sprung, Juliane Seifert, über sich hinausgewachsen. Nee, sehe ich nicht. Es war solide, aber Da hat sie uns auch schon deutlich bessere Leistungen in der Saison gezeigt. Und der zweite Sprung ist natürlich in Relation zu den anderen Nationen. Sie verliert 50 Punkte in einem Sprung. Also wir hatten ja gedacht, da war unsere Selina-Granate mit Reisch und Freitag, die haben uns ja erst wieder hingebracht. Und dann kommt der zweite Durchgang und das würde sie selber auch nicht anders sehen. Da war klar, das höchste der Gefühle wird Bronze, weil dieser zweite Sprung, der war einfach so negativ granatig, da kannst du dann den Titel auch nicht mehr holen. Also
Ja,
ja.
der hat
Deswegen sehe
wehgetan, aber nach dem Einzel, wo sie 27. wurde, hatte ich schon ein bisschen die Luisa Görlich sehr vermisst.
naja,
Und dann
klar.
ist es doch besser gelaufen als gedacht. So. Aber dann halt dann doch nicht, leider.
Ja, was wäre, wenn? Also,
Ja.
ja, die Konstellation muss halt so sein, dass du zwei extrem gute brauchst und zwei, die wirklich ihren Job machen, so wie es in Norwegen ja der Fall war.
Richtig.
Und die zwei wirklich guten hatten wir, aber wir hatten halt nicht diese zwei, die da, ja, also Seifert auf keinen Fall. Katja Schmid zieht sich halt leider auch durch. Wenn du die noch auf einem Level hättest, muss ja nicht das Level vom Saisonstart sein, aber nicht zwei Regale drunter, sondern nur eins drunter. Sie ist zwei Regale unter dem Saisonstartslevel. Dann wärst du perspektivisch schon Richtung Silber gegangen. Für Norwegen hätte es aber so und so nicht gereicht.
Das kann man definitiv so festhalten. Und ja, was ich auch erfreulich fand, war, dass wir doch tatsächlich 12 Teams zusammenbekommen haben. Also da hätte ich vorher anhand der Meldeliste nicht so unbedingt mitgerechnet. Schöne, bunte Vielfalt, auch wenn vor allem Finnland und Polen sich nordische Kombiniererinnen ausleihen mussten. Aber das soll es im Männerbereich auch schon gegeben haben. Also von daher kann man darüber hinwegsehen. Und auch die Nationen, die es sonst noch ins Finale geschafft haben, hinter den Enttäuschten, also Italien, USA, China, für alle beste WM-Ergebnisse, also für die alle auf jeden Fall auch ein Erfolg und schön zu sehen, dass da so in die Breite entwickelt wird. Das tut dem Sport auf jeden Fall gut. Dann sprechen wir abschließend noch über das Einzel und unsere Bingo-Spieler dürfen von mir aus gerne das zweite Häkchen oder das zweite Kreuz oder den zweiten Kreis machen bei Luis kritisiert die Jury, weil also da habe ich wirklich kopfschüttelnd vor dem Bildschirm gesessen und gesagt, das kann nicht wahr sein, dass wir im ersten Durchgang aus sechs verschiedenen Startluken anfahren und das ohne, dass es eine Coach-Request gab. Und ja, das hat mich fassungslos zurückgelassen und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Sprünge dann wirklich hundertprozentig vergleichbar waren. Und ich meine, auch Severin Freund als Co-Kommentator des ZDF hat das ja kritisiert. Und das ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie kompliziert das Skispringen eigentlich geworden ist. Fand ich extrem schade, weil auch da die Bedingungen sehr, sehr gut waren im Wettkampf. Aber wir nehmen mal zumindest die Medaillengewinnerinnen als verdient an, auch wenn man sich ja die Saison bislang so anschaut. Nika Preuz, Weltmeisterin und erst die dritte Springerin, die das geschafft hat, während sie den Gesamtweltcup angeführt hat. Man könnte jetzt im Saisonverlauf sagen, na gut, es ist folgerichtig, aber wie sie das doch schlussendlich runtergebracht hat, mal wieder sehr beeindruckend, finde ich. Julia, was sagst du zu ihrer Leistung?
Ja, fantastisch. Vor allem, wenn man sie dann in Interviews hört und sie immer erzählt, dass sie nicht schlafen kann und dass sie so nervös ist und dass sie dann aber es trotzdem runterbringt mit so einer Souveränität, mit so einer Professionalität, immer wieder die Leistung abruft. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber ich bin begeistert. Finde ich total toll. Und natürlich hätte ich Selina den Sieg gegönnt, aber man kommt einfach nicht an ihr vorbei gerade. Und das ist dann, wenn jemand so fantastisch springt, auch okay.
Und ich finde, wenn man Selina so beobachtet und vor allem auch zugehört hat, die hat sich in erster Linie darüber gefreut, dass sie jetzt ihre erste Einzelmedaille bei einer WM geholt hat, anstatt dass jetzt wieder diese Nika Preuz vor ihr war. Also da kann man wieder sagen, sie hat eine sehr, sehr gesunde Selbstwahrnehmung. Und man muss ja auch sagen, die Sprünge passen halt auch aktuell. Einfach einer wie der andere. Die Granate, die hattest du vorhin in den Mund genommen, Tobi. Von daher kann man da auch bei ihr sagen, ja gut, was hätte jetzt anders rauskommen sollen als eine Silbermedaille?
Ja, gut, aber jetzt zum fünften Mal in Folge Zweite zu werden hinter Nyka Preuß. Also in diesen unruhigen Zeiten, wo sich Dinge in wenigen Tagen verändern, gibt es noch eine Konstante in unserem kleinen beschaulichen Dasein, in unserem kleinen beschaulichen Leben. Und das ist Nyka Preuß gewinnt vor Selina Freitag.
Schön.
Es muss sie aber, klar, natürlich freut sie sich da mega, aber dass sie sich da komplett von frei machen kann. Und ich saß da am Freitag und mir gedacht, jetzt nicht schon wieder. Wir warten auf den ersten Sieg von ihr, ja? Und die 19-jährige Bekloppte gönnt es ihr einfach nicht. Die macht einfach überragend ihr, spult die ihr Programm ab in dem Alter. Richtig krass. Sie hat immer eine Antwort parat. Und das war ja mit diesen Abständen im ersten Durchgang. Also, ey, wenn du 7 innerhalb von 3,6 Punkten hast, da kann jede Weltmeisterin werden.
Ja.
Aber nein. Und das ist richtig Masterclass, wenn du da dann das letzte Wort behältst, weil Selina Freitag hat voll einen vorgelegt. Es war ja nicht so, dass die alle kollektiv geschwächelt hätten und sie nur einen Standardsprung gebraucht hätte, die Nyka Preuß. Nein, sie setzt wieder den besten Sprung drauf. Punkte sagen alles. Am Ende sind es 8,4. Also es lagen zwischen Platz 1 und Platz 7, lagen nach dem ersten Durchgang 3,6 Punkte. In der Endabrechnung liegen 31,3 Punkte. Das ist Masterclass. Aber irgendwann ist sie fällig, Freunde. Irgendwann ist sie fällig. Und
Das ist Mathematik, ja.
ich gönne ihr alles, aber jetzt darf auch mal eine andere gewinnen. Und die erste Anwärterin ist gerade Selina Freitag, die einen Riesenschritt gemacht hat. Und ja, da kommt noch was. Sie ist noch nicht fertig. Auch in Trondheim noch nicht.
So ist es. Und wir können auch davon ausgehen, dass die Bronzemedaillengewinnerin noch nicht fertig ist. Also für mich muss ich sagen, sowas wie die Adlerin der Saison vielleicht jetzt schon, aber zumindest mal die Springerin der WM auf jeden Fall. Was Anno-Dine Ström da abliefert, wieder Bronze, wie vor 2 Jahren, dann führt sie dieses norwegische Team noch zu einem Weltmeistertitel. Und das, man muss sich nochmal vor Augen führen, 14 Monate nachdem die sich so schwer am Knie verletzt hat, also ich weiß gar nicht noch, was ich dazu sagen soll, um diese Leistung zu würdigen. Julia, hilf mir, vielleicht hast du noch ein paar Worte übrig für sie.
Worte, ja. Ich lerne ja gerade Norwegisch. So, auf Duolingo, mit Duolingo. Ich kann dazu nur sagen, fantastisk.
Fantastisch, ja, absolut. Kann man
Kann das
nicht anders sagen.
jemand übersetzen? So gut ist mein
Ja.
Norwegisch nicht.
Ja, das traue ich dir schon noch zu, Tobi.
Jetzt dachte ich, Julia ballert hier richtig einen raus mit dem
Ja.
Vorlauf. Und dann,
60 Tage, Tobi, 60 Tage mache ich das.
na, jetzt pass auf, Julia. Du hast jetzt eine Aufgabe bis zur nächsten Aufnahme. Da will ich ein bisschen mehr als Fantastik oder was es war.
Fantastisch,
Ja?
so einfach ist es ja anscheinend nicht.
Ja, okay, klar. Aber ein kleines bisschen mehr, da ist noch Potenzial nach oben. Wirst
Ist
du mir
gut,
recht
ist
geben,
gut.
oder?
Ich mache die Kata Schmid. Ich werde dir zeigen, was da noch drin ist.
Jawohl.
Das ist mal eine Ansage. Ja, wenn wir uns sonst anschauen, ich glaube, die Einzige, die tatsächlich so ein bisschen traurig war an diesem Tag, war Erin Maria Kvandal, weil sie natürlich schon auf ihrer Heimschanze gerne zu einer Medaille gesprungen wäre. Das hat sie dann am Tag danach nachgeholt. Aber insgesamt, wenn man sich die Namen anschaut, jetzt nicht so wahnsinnig viel Überraschendes dabei, aber mein Lieblings-Fun-Fact ist der geteilte fünfte Platz von Alex Luthit und Abigail Strait. Das heißt, wir haben jetzt drei Kanadierinnen, die auf Normalschanzen bei Weltmeisterschaften den fünften Platz als bestes Ergebnis haben. Das ist auch eine irre Statistik. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten, das deutsche Ergebnis ja, haben wir ein bisschen schon eingeordnet. Ich finde Agnes Reisch leicht sogar noch unter Wert geschlagen. Da lag es vor allem am ersten Durchgang. Also wenn sie den besser erwischt, dann geht er definitiv noch mehr. Gut, Katharina Schmid ist so gesprungen, wie sie in den Einzelkonkurrenzen in den letzten Wettkämpfen immer gesprungen sind. Aber man muss natürlich auch sagen, schon eine mentale Leistung auch erforderlich gewesen von allen deutschen Skispringerinnen, denn am Tag vorher hat sich Luisa Görlich mutmaßlich wieder schwer am Knie verletzt. Das hat man ja im Bild schon direkt gesehen, dass sie da auch die Physiotherapeutin um Hilfe ge gebeten hat. Für sie natürlich unfassbar bitter, so stark zurückgekommen und dann ist das Comeback schon wieder so schnell beendet.
Ja, so kurz. Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, dass sie so stark wieder springt und ich meine, nach so einer schweren Verletzung so zurückzukommen und dann auch konstant. Und jetzt, oh, so ein Cheat, echt, das tut mir wirklich leid.
Ja, und es hat auch nicht lange gedauert, bis man beim DSV dann die Entscheidung getroffen hat. Man hat Emily Turaza noch in Windeseile nach Norwegen geflogen, die eigentlich beim ICOC in Oberhof hätte starten sollen. Und also Großschanze hat sie uns schon sehr ordentliche Leistungen angeboten. Die wird jetzt dann im Training ihre Chance bekommen. Und dann heißt es, Heinz Kutin muss sich für oder gegen eine entscheiden und man kann ihr da zutrauen, dass sie den Sprung in das Team schafft.
Ja, weil Juliane Seifert jetzt auch nicht die das allergrößte Selbstvertrauen dann mitbringt. Also es wird sich zwischen ihr und Seifert entscheiden. Also
Ja.
Freitag und Raisch, eh klar. Eine Kata Schmid, selbst wenn es da die Trainingsleistungen nicht hergeben, kannst du nicht rauslassen in der Konstellation. Und dann musste sich Juliane Seifert, dann wird es zwischen den beiden gehen. Ist völlig legitim.
Und die spannende Konstellation ist ja, es steht jetzt erst das offizielle Training an und dann aber gar nicht das Einzel zuerst, sondern der Mixed-Team-Wettkampf quasi als fließender Übergang. Am 5. März um 16 Uhr ist es soweit. Können wir ja schon mal einen Vorausblick wagen. Wem trauen wir denn dazu, da ein Wörtchen um die Medaillen mitzureden?
Ich traue es mich ja fast kaum zu sagen, damit ich es nicht jinxe. Aber ich meine, bislang bei Großereignissen, wenn jetzt niemand disqualifiziert wurde, hat die deutsche Mannschaft den Mixed-Wettbewerb ja eigentlich für sich gebucht, ne? Also, please. Das ist der Wettkampf, auf den ich mich eigentlich immer am meisten freue. Und ich drücke da ganz doll die Daumen, dass die deutsche Mannschaft das da wiederholen kann.
Ich finde, dass der Umstand, dass wir das allererste Mal Mixteam bei Großereignissen auf der Großschanze sehen, öffnet die Türe für andere Nationen doch deutlich, als wenn wir jetzt auf der Normalschanze unterwegs gewesen wären. Also deswegen sehe ich Norwegen da schon in der Pole Position. Ich sehe auch Österreich sogar noch vor Deutschland. Und dann, ja, Slowenien. Könnte ein Wörtchen mitsprechen, aber ich glaube, dann hört es auch fast schon auf mit den Medaillenanwärtern.
Erinnere mich nochmal, das Mixed-Team, was wir in dieser Saison schon gesehen haben, da hat doch auch Deutschland gewonnen. War das noch, das war doch Großschanze auch.
Ja, in Lillehammer und Lake Placid, genau, ja. In Willingen haben die Norweger gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Die Mixteams waren alle auf der Großschanze diese
Ja,
Saison.
genau. Gut. Also wir geben die Hoffnung noch nicht auf.
In
Okay,
Lillehammer hat
das ist
Deutschland
gut.
gewonnen zum
Lillehammer
Saisonstart.
Deutschland
Ja,
gewonnen. Ja,
genau.
ja, ja. Ja, ich sehe, Favoriten sind Norwegen, Österreich und dahinter Kampf um Bronze ist Slowenien gegen Deutschland. Japan glaube ich nicht. Und natürlich können sich die Dinge ändern und wenn die deutschen Herren es auf die Großschanze hinkriegen, dann sind sie sicherlich auch ein Kontrahent von Norwegen und Österreich, die ich aber wirklich stabil eher einplane, was die Medaillen angeht. Und bei, ja, Deutschland, Slowenien kommt es halt darauf an, was macht der zweite slowenische Mann, was macht die zweite slowenische Dame, was machen die deutschen Herren, wenn das Zustände wie vor der WM hat auf Großschanzen, da brauchen wir überhaupt nicht an, selbst an Bronze nicht denken. Also dann reicht's nicht. Und ja, ich freue mich auch drauf. Das wird gut. Und auch, wie du sagst, ja, dass es jetzt auf die Großschanze geht, hat natürlich einen riesigen Spannungsbogen drin. Weil wenn das Normalschanze wäre, könnte es, glaube ich, die Dinge schon, wäre für Deutschland wahrscheinlich sogar besser. Ja, aber
Definitiv.
ja, ist kein Wunschkonzert und deswegen auf jeden Fall Sollte man Bronze sich auch intern definitiv als Ziel setzen, sogar als Minimalziel. Es ist eine WM, da sind die Platzierungen hinter, für so große Nationen sind die Platzierungen hinter den Medaillenrängen völlig egal. Deswegen Minimalziel auf Bronze gehen und dann schauen, was an dem Tag möglich ist.
Absolut. Und ich persönlich bin auch gespannt, ob es dann auch auf die Namen hinausläuft, die da in den Aufgeboten stehen, von denen wir jetzt glauben, dass es die auch sein werden. Oder ob es da welche gibt, die so viel besser auf der Großschanze zurechtkommen, dass sie vielleicht dann doch den Sprung in diese Mixteams schaffen. Also das sehe ich noch nicht hundertprozentig gesetzt an, egal bei welcher Nation wir
Was
da
steht
jetzt
denn bei
gehen.
Deutschland?
Wer da am Start sein wird? Auf Seiten der Frauen Agnes Reisch, Selina Freitag. Und bei den Männern würde es mich sehr überraschen, wenn neben Andreas Wellinger nicht Karl Geiger dabei wäre.
Schauen wir mal, was Philipp Raimund macht.
Das wäre aber auch der einzige Kandidat, den ich
Ja.
da zutraue, dass er das packt, ja.
Ja. Aber da muss Karl Geiger zeigen, dass es nicht nur eine Normalschanzengeschichte ist, sondern eine Großschanzengeschichte, weil da war Philipp Raimund doch deutlich stabiler und deutlich stärker.
Karl Geiger hält zumindest den Schanzenrekord aktuell noch auf der Großschanze, aber
Und
das
Karl Geiger kann
muss
große
nicht sein.
Ereignisse, wissen wir auch, aber
Ja,
das würde ich
ja.
noch nicht in Stein meißeln,
Naja,
sehe ich auch so.
deswegen sage ich ja,
Ja.
das sehe ich nicht als gesetzt an. Österreich genauso wenig. Norwegen glaube ich schon, dass das eher ausgemacht ist. Lindvik Forfang, Ström Kvandal stellt sich quasi von
Ja,
selbst
das
auf.
stellt sich von selber auf.
Klingt auch
Voll.
sehr, sehr gut.
Klingt verdammt gut, ja.
Ja. Also sind wir mal gespannt. Es könnte mit der spannendste Wettkampf werden.
Was steht bei Österreich?
Seyfried Berger. Die zweite Frau ist ein Fragezeichen. Und ansonsten bei den Männern, ja, Hörl plus X.
Das ist ja auch,
Kraft.
also du musst
Kraft wäre die
Kraft,
sichere Bank auf jeden
ja,
Fall,
du
ja.
musst Kraft oder Tschofenik rausnehmen.
Ja.
Das ist auch, also,
Was für ein
naja.
Luxusproblem,
Auch nicht
ey.
das erste Mal diese Saison, ja. Ja.
Wir werden sehen, wir
Ach,
werden
schön,
sehen.
freuen wir. Können wir uns auf jeden Fall sehr drauf freuen. Ich habe
Unbedingt,
da jetzt schon richtig,
unbedingt.
ich rede mir den Mund wässrig gerade. Das ist sehr schön. Dann der nächste Programmpunkt wäre dann, und das ist auch eine Anomalie, das Teamspringen bei den Männern am Tag da drauf. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, wer da die siegreiche Nation sein wird. Und die anderen beiden Medaillen, das tippen wir aus dem Stegreif. Norwegen wird sicherlich auch wieder eine holen, lege ich mich fest. Und die andere, vielleicht sogar
Keine Ahnung.
Slowenien. Ich
Ja,
glaube, denen liegt
Slowenien.
die Schanze ganz gut.
Weil wer sonst? Japan? Nee. Deutschland? Nee.
Ja. Mal schauen. Ja, ist, glaube ich, jetzt, müssen wir jetzt nicht groß kein Tippspiel draus machen.
Ja.
Österreich wird das Ding gewinnen. Norwegen sehe ich da schon auf zwei und dann gucken wir einfach weiter.
Und dann haben wir natürlich noch, weil es noch fehlt, die beiden Einzel zum Abschluss. Und dann kommen wir noch zu einem Programmpunkt, den Julia in unserer Vorbesprechung, wenn wir sie denn so nennen wollen, noch mit reingebracht hat. Und zwar gibt es ein Social Media Quiz von der FIS, wo man, ich glaube, 5 Fragen waren es, beantworten soll zu seiner Persönlichkeit. Und dann teilt einem diese KI oder was auch immer es ist, mit welcher Skispringer man ist. Wir haben das alle drei gemacht. Wir wissen nicht voneinander, wer denn wer ist. Julia, möchtest du beginnen als Urheberin dieser Idee?
Ich möchte einmal kurz darauf hinweisen, dass ich das aus dem Status von Eva Pinkelnick geklaut habe, diese Idee. Also an dieser Stelle vielen Dank, Eva. Ich weiß aber nicht, was bei Eva rausgekommen ist. Also anscheinend kommen da nur Männer raus, weil ich glaube, wir haben alle männliche Springer, richtig?
Ja.
Oh, nein, komm es nicht.
Was?
Oh, komm es nicht. Tobi schüttelt den
Ich
Kopf. Okay, wow, wow.
hoffe für Eva sehr, dass bei ihr Eva rausgekommen ist, weil sonst kannst du die App sowieso in den Mülleimer schmeißen. Das ist meine bescheidene Meinung dazu.
Aber es waren nur 5 Fragen. Gut.
Ja.
Soll ich revealen, wer ich bin? Ja?
Ja, hau
Oder?
raus. Erzähl.
Okay. Also ich kann mit meiner Einschätzung leben, obwohl ich die Parallele noch nie gezogen habe. Ich fühle mich aber geschmeichelt. Und zwar bin ich anscheinend Stefan Kraft. Die Ähnlichkeit ist frappierend.
Nicht schlecht.
Ja,
Würde ich auch
dann,
mitleben können. Also,
ne?
das ist gut, ja?
Dann mache ich es nicht weiter spannend. Ich bin angeblich auch Stefan Kraft.
Sag ich doch.
Also, es waren ja doch eher so Freizeit- und Personality-Fragen. Also da muss ich wirklich sagen, ich verstehe nicht, wie die App auf diese Parallelen kommt. Also da fielen mir 10 andere Skispringer ein, die ich vor Stefan Kraft nennen würde, aber ist okay. Ich fasse es mal als Kompliment auf.
Genau. Ich meine, wahrscheinlich haben wir beide gesagt, wir gehen gern beim ersten Date picknicken und wir würden mit unserem Team anstoßen, wenn wir einen guten Wettkampf machen. Und dann ist man automatisch Stefan Kraft.
Ja, das mit dem Date, das hatte ich auch, aber ich hatte bei dem Erfolg hatte ich, glaube ich, nur Party machen. Da hatte ich das Team, habe ich eiskalt weggelassen, weil ich ja so ein Egoist bin.
Ja, absolut.
Auf jeden Fall fand ich,
Ja.
also die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Da waren mir die Antwortmöglichkeiten einfach zu ähnlich auch. Also
Ja.
das war noch nicht ganz ausgefeilt, fand ich, ja.
Luis, ich wusste schon immer, dass wir uns beide ganz ähnlich sind.
Abs Bruder und Schwester im Geiste, ja. So, Tobi, jetzt mach's nicht so spannend. Wer ist denn bei dir rausgekommen?
Ja, ich will euer romantisches Picknick gar nicht stören. Ja. Deutsche Yuki Ito bin ich. Ich bin Yuki Ito.
Okay.
Und jetzt sagt ihr mir die drei zentralen Charaktereigenschaften von Yuki Ito. Ich bin gänzlich überfordert.
Also, Yuki Ito ist die lebensbejahendste Person, die es im Skispringen, glaube ich, gibt.
Gott.
Sie
Und dann wird, also,
grüßt.
dann können wir die App aber einstampfen. Also,
Ja, das aber wirklich.
wenn der Grandler dann zur lebensbejahendsten Person im Skispringen werden soll. Also,
Immer gut gelaunt, immer positiv. Da denke ich sofort an Tobias Ruf.
na, also
Ja.
Leute, ihr erinnert euch, vor der Saison hat die KI ja gesagt, dass Peter Priots den Gesamtweltcup gewinnen wird.
Das ist die gleiche KI, die diese App programmiert hat,
Und
ja.
Sara Takanashi, die den Gesamtweltcup bei den Damen gewinnen wird. Und jetzt sagt die KI, dass ich Yuki Ito bin. Und Luis sagt, dass die positivste, lebensbejahendste Protagonistin im Skispringen.
Ja.
KI
Puh.
setzen 6.
Ja. Das ist aber auch gleichzeitig eine gute Nachricht für uns, weil das macht uns so schnell dann doch nicht überflüssig, wie manche vielleicht befürchtet.
Ja. Man sollte Stefan Kraft nicht gegen dich oder mich austauschen, auf jeden Fall.
Es hat ja Mitglieder in diesem Podcast-Universum gegeben, die Stefan Kraft sehr gerne mal auf einer Sendung gehört hätten, aber das ist ein anderes Thema.
Ja,
So.
gut. Du schweifst
Das noch
sehr weit ab. Mach mal die
als
Folge
ganz
zu, oder?
kleiner Flashback an die ganz alten Zeiten.
Ja, mach mal die Folge zu.
Gernot, ach Gott,
Wir
Gernot.
machen die Folge an dieser Stelle zu, sind maßlos enttäuscht über diese KI-Ergebnisse und hoffen darauf, dass uns die zweite WM-Woche um einiges mehr erfreut als jetzt dieses gescheiterte Experiment. So viel darf ich, glaube ich, an der Stelle sagen. Und ich darf auch Danke sagen an Tobi, dass du heute mit dabei warst.
Sehr gerne, danke an euch.
Und ich darf auch Danke an dich sagen, liebe Julia, dass du uns heute bereichert hast.
Sehr, sehr gerne, wie immer. Macht's gut.
Ja, und wenn du schon bei der Verabschiedung dabei bist, übergebe ich dir auch das letzte Wort. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche.
Wie immer gilt von uns, fliegt soweit es geht. Alles Gute.